Wir am Anfang gesprochen haben davon, dass Philosophen sich mit Identität, Identitätskriterien auseinandersetzen. Das wäre natürlich auch eine philosophische Frage, inwiefern sind diese beiden Melodien dieselben Melodien? Was ist da dasselbe, was ist das andere? Warum erfahren wir es, erfassen wir es als eine und dieselbe Melodie? Oder ist es auch so, dass wir es nicht so erfassen? Aber zurück auf das kommend, was du vor der Musiknummer gesagt hast, das fand ich ganz zentral, nämlich der Hinweis darauf, dass wir so ein Wort wie Unterschrift kennen und wir haben sehr klare Vorstellungen, was man dazu braucht. Man braucht ein Schreibwerkzeug, man braucht ein Blatt Papier und man braucht eine Person, weil man wird nicht sagen, dass ein Schimpanse, also im Grenzfall vielleicht ein Schimpanse eine Unterschrift macht, aber wenn eine Fliege durch das Marmeladeglas affiziert ist und dann auf dem Papier was macht, wird man auch nicht sagen, es ist eine Unterschrift. Das heißt, es ist ein Bewusstsein eigentlich dahinter und die Tätigkeit einer bewussten Person, die etwas dokumentiert zur Unterschrift. Wenn man davon anfängt zu sprechen, kommt dann auch gleich noch dazu, dass man eine Unterschrift unter etwas setzt. Also es ist interessanterweise, wenn man so darüber nachdenkt, nicht so, dass ich mit einer Unterschrift irgendwas beginnen kann. Ich kann nicht an den Anfang einer Seite eine Unterschrift setzen. Kurzum, das sind alles Dinge, die wir verbinden mit Unterschrift. Und nun wird dieser ganze Fragen- und Vorstellungskomplex plötzlich ganz stark verschoben, bereichert, so wie wenn das Ding aus der Türkei nach Europa kommt, das Musikstück jetzt mal, und wir finden uns in einem Bereich, in dem einiges von den vertrauten Funktionen nach wie vor funktioniert und anderes aber schlicht und einfach nicht mehr so funktionieren kann. Ich mache da immer gerne Vergleiche, damit man nicht nur an der Sache, an der einen Sache klebt, aber ein allgemein verbreitetes und sehr plastisches Beispiel ist elektronische Mail. Man kann in einer elektronischen Mail kann man zum Beispiel eine getrocknete Blume hinein. Nicht in der elektronischen Mail, man kann in einer normalen Post kann man eine getrocknete Blume in ein Kuvert tun, die man jemanden schickt. Das kann man in dem Vorgang, den man elektronische Post nennt, nicht tun. Und es ist die Frage, ist das, dass man das nicht tun kann, ein so starkes Argument dafür, dass man hier gar nicht Post sagen kann, dass man gar nicht Mail oder Brief sagen sollte, dass das eigentlich ein Missbrauch des Wortes ist, oder aber, was eher der Fall ist natürlich, sind wir so flexibel, dass wir den Gebrauch unseres Wortes Post und ich habe dir einen Brief geschickt, adaptieren auf Umstände, in denen was verloren geht und was anderes wieder gewonnen wird. An das musste ich jetzt alles denken, wie du gesagt hast, mit elektronischer Unterschrift handeln wir uns einen Bereich ein, der einerseits vertraut zu funktionieren scheint, aber auf der anderen Seite, das hat ja unsere Nolens-Volens ins Technische hinein ausschwappende Diskussion gezeigt, Erfordernisse produziert, die wir nicht absehen können, von denen wir also nicht von vornherein sagen können, wie das funktionieren wird. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in der Frühzeit meiner Bekanntschaft mit elektronischer Post war ich sehr überrascht, als mir ein Bekannter, der sich so ein bisschen hackerisch herumgespielt hat, eine Mail vom Erhard Busseck geschickt hat. Und bin drauf gekommen, eine Mailadresse lässt sich so einfach fälschen, dass es schon beinahe lachhaft ist. Was zwar bei der Unterschrift auch irgendwo natürlich vorhanden ist, was aber angesichts der Datentransfers und der ganzen Gebräuche, die damit sich verbinden, doch von deutlich größerem Impact ist.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben bei dieser Frage, ob er das Versenden einer getrockneten Blume über Internet noch als Post bezeichnet werden könnte oder nicht. Ich habe einmal den Versuch gestartet, einer Frau eine elektronische Blume per Internet zu schicken und habe mir eine ziemliche Abfuhr dabei eingeholt. Vielleicht bin ich da ein gebranntes Kind und kann nicht ausreichend Aussage dazu geben. Ich glaube, es wird auf jeden Fall die Vielfalt erhöht dadurch. Ich glaube, man muss wirklich insgesamt sehr sorgsam, also bei der Verwendung von Begriffen sein. Also mir ist es gerade um den Begriff der elektronischen Unterschrift in Äquivalenz zur handschriftlichen Unterschrift so gegangen, dass ich den Eindruck habe, dass heute, also im Gegensatz zu der Diskussion vor 3-4 Jahren, einfach die Äquivalenz angenommen wird. Ja? Also elektronische Unterschrift ist gleich handschriftliche Unterschrift. Und es ist so, dass eben so, was ich ja vorhin versucht habe zu skizzieren, zum Beispiel diese globale Beobachtbarkeit, also der Tatsache des elektronischen Signierens einfach nimmer mitreflektiert wird, also aus der Annahme, dass sie äquivalent ist, weil aus dem Allgemeinverständnis heraus, also des Unterzeichnens, da brauche ich diese globale Beobachtbarkeit an sich nicht. Also wenn ich dir gegenüber jetzt einen Vertrag unterzeichne, dann glaubst du mir aufgrund also von Vertrauensverhältnissen oder so, dass ich der bin, der ich bin und dass ich also rechtskräftig unterscheide. Im Bereich des elektronischen Signierens ist es eben systemimmanent, also dass die globale Beobachtbarkeit, also durch diesen Service Provider, der diese öffentlichen Schlüssel zur Verfügung stellt, einfach gegeben. Also das ist im elektronischen Raum beobachtbar, muss auch beobachtbar sein. Und das ist was, also wo ich den Eindruck habe, wenn man nicht sorgfältig also unterscheidet also zwischen diesen ähnlichen Begrifflichkeiten, dass man vielleicht ein bisschen was verliert. Also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass gerade über die Funktionsweise, wie elektronische Unterschrift funktioniert, heute nicht mehr diskutiert wird. Ja, wir haben im Rahmen dieser Vortragsreihe Leute also aus allen verschiedenen Richtungen eingeladen, aber es hat niemand mehr erklärt, wie asymmetrische Kryptisierungsverfahren zur elektronischen Unterschrift funktionieren. Ich habe jetzt auch bei deiner Anfrage vorhin gemerkt, dass ich auch nicht mehr präsent habe, also wie es denn im Detail wirklich funktioniert. Aber da gibt es anscheinend einfach einen Common Sense darüber, es ist so und
das ist schon sehr faszinierend und wäre eigentlich Anlass dafür, einen Plan zu fassen, dass man darüber extra Radiosendung macht, weil das natürlich, das wollen wir mal in Klammer sagen, einer der revolutionären, faszinierenden Durchbrüche in der Kryptologie-Entwicklung gewesen ist, dass man heutzutage ohne massivsten Rechneraufwand und ohne Geheimdienst zu spielen, sehr gut funktionierende asymmetrische, Verschlüsselungsverfahren hat, die man beinahe schon als selbstverständlich gebrauchen und betrachten kann, ohne dass das Faszinierende eigentlich davon wegnimmt. Und das wäre also sozusagen ein Programm in einer weiteren Folge. Aber was du jetzt gesagt hast, möchte ich voll unterstützen. nämlich so gewendet, dass wir in dieser Verschiebung des Wortes Unterschrift in den elektronischen Bereich auf eine neue Art und Weise aufmerksam werden, auf etwas, was wir eigentlich immer schon gewusst haben, nur was uns allzu nahe, nämlich dass zum Beispiel Vertrauen, Identifikation, eine Unterschrift ernst nehmen, dass das ein ganzes Bündel von sozialen Kompetenzen und gesellschaftlichen Institutionen voraussetzt. Also wir denken bei Unterschrift klassisch an Notar oder an die Eltern unterschreiben die Entschuldigung, damit die Kids nicht in die Schule kommen, oder Vertragsunterschrift oder bei einer Scheckunterschrift oder sowas ähnliches. Das setzt ja Rechtsinstitutionen voraus, das setzt eben Bewusstsein voraus, wie wir gesagt haben, das setzt voraus kommerzielle und andere Transaktionen, die sehr genau auch gesetzlich definiert sind. Das nehmen wir einfach relativ leicht mit. Was deutlich wird im Übergang in den elektronischen Bereich ist, dass auch im elektronischen Bereich und in der globalisierten Umgebung, von der du gesprochen hast, diese Dinge rekonstruiert, neu erfunden werden müssen, dass es nicht ausreicht, hineinzustolpern mit der körperlichen Unterschrift und zu sagen, was zwischen Menschen hier im Raum gilt, das gilt auch in einem Raum, der Neuseeland und Feuerland und Europa gleicherweise homogenisiert. Dazu muss man neu erfinden, was denn die institutionelle Verankerung ist, die notwendig ist, damit man sinnvollerweise von Unterschrift auch in diesem Sinne reden kann. Ich sehe Nicken, kann das auf diese Art und Weise auditorisch weiter fortsetzen und mache die nächsten zwei Nummern, das sind zwei weitere Variationen à la Turca. War also nochmal eine Variation der türkischen Marschmusik, mit der wir diese Sendung begleiten. Zurück zu der Situation, in der die Signatur die Unterschrift ersetzt. Eigentlich sind von den Worten her die beiden Bedeutungen ja schon fast vertraut. Unterschrift hat das mehr klassische, Signatur hat das mehr technische. Ich möchte, um zum Ende zu kommen, noch ein allgemeineres philosophisches Thema anschließen. Von philosophischer traditioneller Seite her gesehen, jetzt weniger von technischer Seite, gibt es starke Reservetendenzen, gibt es starke Bedenken, und zwar gegen solche neuen Erfindungen, gegen Globalisierung zum Beispiel. Man würde argumentieren, gerade gegen den Hinweis, den du im Laufe des Gespräches hier gemacht hast, dass man doch ernst nehmen müsste, eine europaweite Diskussion darüber, wie Personen sich elektronisch ausweisen, wozu braucht man das überhaupt. Es gibt die Stimmen zu sagen, dass es reicht, wenn man eine Scheckkarte hat oder eine Karte für die Einfahrt in einen Parkbereich, und wir sind mündig genug, mit diesen Karten umgehen zu können. Man sollte eigentlich vermeiden, einen Identifikationspunkt zu schaffen, für den zentrale Datensammlung möglich wird. Also man muss ja dazu sehen, dass durch die netzwerkartige globale Umgebung, in die man da hineingerät, Möglichkeiten des Datenabgleiches und der Identifikation entstehen, die es vorher nicht gegeben hat, sodass man mit dem guten Bewusstsein, mit der guten Absicht, eine Karte zu schaffen, in der die Person unverwechselbar identifiziert wird und sich an dieser Stelle auch keine Fälschungen gefallen lassen muss, den negativen Effekt möglicherweise man sich mit einkauft, dass diese dann so unverwechselbar definierte Person mit ihren Spuren überall im elektronischen Raum zusammengesucht werden kann und auf eine Art und Weise gläsern ist, zwar einzigartig, aber einzigartig definierbar in all ihren Verfahrensweisen, die nicht erwünscht ist. Und diese Bedenken sind in der Diskussion um die Signatur- und Bürgerkarte durchaus auch artikuliert worden.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich die Anfangszeiten des Internet in Österreich, also wo das 91, 92 das erste Mal verfügbar waren, wo also auch diese Vielfalt und die Buntheit, also gerade da im Darstellen von Identität oder Nicht-Identität möglich ist, also dass man sich also im Web oder in E-Mail, also wirklich als verschiedenste, also in verschiedensten Identitätsausprägungen einbringen hat können und einfach versuchen hat können, also dass mich das sehr angesprochen hat und dass es wirklich so wie eine, ja, sein Experimentierumfeld einfach dargestellt hat, um in diesem virtuellen Raum einfach, ja, so zu einer Subjektbildung vielleicht, also einfach noch einmal Beiträge zu leisten, ja, dass gerade also dieses nicht scharfe umreißen können von Identitäten in diesem virtuellen Bereich, also einfach an, ja, Vielfalt und Pluralität gegeben ist. Für mich ist es spannend, und was so in den letzten Jahren für mich so zentraler im Fokus war, wie Lernumgebungen in diesem virtuellen Bereich oder wie Lernumgebungen im Bereich reale Präsentation, Repräsentation im Hörsaal und im virtuellen Raum stattfinden kann. Und ich habe mich eigentlich über die letzten Jahre, also gerade was dieses Ausbilden von Identitäten von Lehrenden und Lernenden betrifft, eigentlich zunehmend hin entwickelt, diese Identitäten klarer zu umreißen und klarer zu skizzieren. Das heißt, dass es gerade also jetzt in diesem Lehr-Lernprozess, also halt auch ganz eine andere Dynamik, also wenn man jetzt Internet verwendet, entwickeln kann, wenn man Klarheit darüber hat, über Identitäten. Ja, also es ist auf der einen Seite sehr spannend, Zaungäste in einer offenen Lernumgebung zu haben, aber es ist auch sehr spannend, also auch Dynamik entwickeln zu können, also und wo sich auch Vertrauen herausbilden kann, also ob der Tatsache, dass Identitäten klar skizzierbar sind, also bis hin zu einer starken Ausbildung von Gruppendynamikprozessen in dieser virtuellen Umgebung, wo aber gerade dieses Vertrauen maßgeblich ist. Und
ich würde da ergänzen und würde sagen, im Begriff des Lernens steckt eigentlich schon drinnen, dass es nicht ein Zuschütten oder Drüberschütten von Inhalten ist, ohne dass man weiß, was der Träger dieses Inhalts ist, sondern dass man sagen kann, diese Person an dieser Stelle hat diesen Schritt gemacht. Also da ist ein Identifikationsmoment dabei. Ne? Wenn jemand morgen daherkommt und etwas aus der Zeitung sagt und am nächsten Tag wieder jemand anderer kommt, was anderes aus der Zeitung sagt, das sind keine Lernprozesse. Man könnte sagen, um es jetzt sehr polemisch zu sagen, zum Lernen braucht man Cookies. Weil man wissen muss, was war der Zustand vorher und von welchem Zustand vorher ist in welchen anderen Zustand übergegangen worden, mit welchen Umweltinformationen. Weil einfach nur seine Meinung zu ändern, einfach irgendwas zu sagen, einfach die Rolle zu wechseln, sind keine Lernprozesse.
Ich habe also diese Lernumgebungen im Internet also vorwiegend so begriffen bisher in den letzten Jahren, dass relativ gute Wissensaufbereitung über dieses Medium stattfinden kann, dass eine Organisation von Kommunikationsstrukturen möglich sind, dass anonyme Interaktionsmöglichkeiten gegeben sind. Also ich verstehe jetzt also das elektronische Lernen nicht so sehr, also transaktionsbezogen, also wo man eine Aktion macht und dann schaut, also wie diese Aktion also an Wirkung entfaltet, sondern vorwiegend also Wissensrezeption oder Erfahrungsrezeption durch einen Vermittlungsprozess und Kommunikation in einem virtuellen Setting. Und da ist an sich, also ist es möglich, also wirklich ganz in der Anonymität zu bleiben. Also auch Zaungäste sind so ein neues Phänomen, also in diesen Lernprozessen. Und ich habe aber zunehmend, also entwickle ich halt die Vorstellung oder den Eindruck, dass es durchaus Bedürfnis gibt, ja, also sowohl von Lernenden wie auch von Lehrenden, so Vertrauen herausbilden zu können in dieser elektronischen Interaktion. Und da scheint mir, also mal das klarere Skizzieren und Umreißen von Identität, also eine Möglichkeit zu sein, um wirklich also Vertrauen herauszubilden und damit einfach den Lernprozess auf einer ganz anderen Ebene stattfinden zu lassen.
Damit haben wir jetzt schon die zweite zusätzliche Sendung in der einen Sendung entworfen, nämlich die nächste Sendung über elektronisches Lernen, das wir jetzt auch nur angerissen haben, nicht weiter verfolgen können. Die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Nächste Sendung in 14 Tagen wird Franz Wimmer gestalten mit einem Beitrag über Japan. Und für heute eine abschließende Musiknummer, die nun nicht Mozart, aber sehr wohl türkisch ist.